Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast. Ich interessiere mich für die zwei Seiten meiner Gäste. Die öffentliche, vielleicht klischeehafte und die persönliche und wahrscheinlich ein Stück ehrlichere Seite. Mein Gast heute, Cellistin Sophie Abraham.
Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast.
Mit mir, Miriam Labus. Sophie Abraham ist Cellistin und Komponistin. Gekonnt kombiniert sie virtuose Cellomusik mit elektronischen Effekten und einem melodischen Loop. Als Supergroup herausragender MusikerInnen versteht sich das Projekt Alpen und Glühen, mit dem Sophie aktuell sehr häufig auftritt. Auftrieb gibt ja auch ihr Debüt-Solo-Album Brothers, auf dem sie die Erinnerungen an ihre verunglückten Brüder musikalisch skizziert und jedes Stück selbst komponiert. Opponiert hat sie als Jugendliche, indem sie das Cello-Üben verweigert hat. Gesteigert hat ihr Interesse am Musizieren dann wieder ihre Professorin an der Kunstuni in Graz. Nicht nur in Graz und Wien steht Sophie Abraham mit ihrem Cello auf der Bühne, sondern weltweit, in Amerika, Japan und dem Irak. Sehr stark ist ihre Verbundenheit zur klassischen Musik. Und doch spannt sie ihren Bogen gemeinsam mit diversen Ensembles wie Radio String Quartet oder The Little Band from Gingerland, von der Klassik über zeitgenössische Kompositionen hin zu hipper Volksmusik. Wann metaphorisch ihr Cellobogen überspannt ist und ob die Bogenhaare manchmal sogar reißen, darüber spreche ich jetzt mit Sophie Abraham. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Sophie, beim Bogenreißen oder Bogenspannen und Fädenreißen und so, da sprechen wir dann ein bisschen später drüber. Wir starten jetzt mit der schönen Seite im Leben. Du hast ein Debütalbum schon vor einiger Zeit herausgebracht und du sagst sehr schön, finde ich, über dein eigenes Album, die Musik, die daraus erklingt, ist manchmal schwer und doch huldigt es das Leben in seiner Schönheit umso mehr. Finde ich sehr, fast poetisch, finde ich sehr schön. Was ist denn die Schönheit des Lebens für dich?
Ja, für mich sind die Schattenseiten und die schönen Seiten des Lebens immer sehr miteinander verwoben, weil ich glaube, dass die einander auch irgendwo nähern. Mhm. Die schönen Seiten des Lebens sind überhaupt, dass man leben darf. Also diese Gegebenheit, dass wir hier eine Zeit lang verbringen dürfen. Wir wissen ja nicht genau, wo wir herkommen und wo wir dann hingehen, aber jetzt sind wir mal da. Und ich schätze das sehr und ich versuche auch ziemlich alles rauszuholen, wenn ich da bin. Mhm. Und manchmal ist das sehr effizient, was nicht immer sehr poetisch ist. Aber ich glaube doch, dass dieses sehr viel herausholen wollen oder diesen Drang, das ist was sehr Schönes, es ist was sehr Positives. Mhm. Und sehr Drängendes und Strahlendes auch. Ich mache das mit meiner Musik vor allem. Also da versuche ich halt einfach sehr viel zu machen und das sehr intensiv zu genießen. Wie wenn ich spiele, wenn ich komponiere, wenn ich gemeinsam probe, wenn ich übe. Und die sehr schönen Seiten dieser Musik sind das Zusammenspielen mit anderen, die Erlebnisse auf der Bühne, der Drive, der dort entsteht, aber auch der Rausch des Komponierens, wenn mir was einfällt und wenn ich dann weiterarbeite, das ist auch eine Art Rausch, das ist total schön.
In welchen Momenten ist es am häufigsten, dass dir etwas einfällt, wenn du dich konzentriert hinsetzt, bewusst oder irgendwo gerade, out of the blue, irgendwo, wenn du wo auch immer bist gerade.
Also das kann beides sein. Es kann mir etwas einfallen, out of the blue. Zum Beispiel, wenn ich gerade laufen bin, ist mir zum Beispiel das Stück Maria Zellerweg, also die Hauptmelodie davon eingefallen. Und ich habe sie gesummt, bis ich zu Hause angekommen bin und das dann auf dem Cello gespielt habe. Aber zumeist ist es wirklich recht nüchtern, dass ich mich hinsetze ans Cello mit einem Ziel. So, ich möchte jetzt was machen und dann mit diesem Hand, also mit meinem Instrument in meiner Hand oder am Klavier sitzend, nehme ich mir natürlich Zeit und Raum, aber das ist schon wirklich, das mache ich ganz bewusst.
Hm. Und du hast auch jetzt erwähnt, dass Drang, ich hätte Drang eher als getrieben und hektisch und so. Und bei dir kam aber jetzt das Wort Drang überhaupt nicht hektisch, sondern sehr, sehr positiv besetzt rüber. Wie kommt es, dass du, weil es eben in meinem Kopf jetzt sehr hektisch und fast ein bisschen negativ ist, wie ist es positiv? Warum ist es für dich positiv besetzt?
Ja, ich empfinde den Drang nach Leben, den Drang nach Musizieren und Sachen umsetzen, empfinde ich als sehr positiv.
Mhm.
Weil diesen Drang, wenn man den nicht hat, ui.
Ne? Okay.
Also man kann das natürlich übertreiben und dann ist es vielleicht hektisch.
Mhm.
Und ich glaube auch, dass manche Menschen einen Drang haben, der nach Macht zum Beispiel. Ich glaube, das ist auch nicht cool. Also das habe ich zum Glück nicht. Aber überhaupt einen gewissen Lebensdrang zu haben, also Drang, Freude, empfinde ich als sehr wertvoll und positiv. Ich neige tatsächlich auch überhaupt nicht zur Depression und ich glaube deswegen.
Mhm. Lustig eben jetzt, dass eben einzelne Wörter wir so ganz anders interpretieren können auch, weil so wie du es jetzt sagst, macht es einfach auch total Sinn. Wie ist es denn mit der Melancholie?
Mhm. Ja, die liebe ich.
Weil die Melancholie ist für mich auch eine Schwere und eine gewisse...
Ja, ja. Herrlich. Also... Cool. Melancholie, eine der vier Grundcharaktere. Ganz wichtig. Also ich glaube, also meine Mutter hat immer so viel von diesen griechischen Grundcharakteren geredet. Ne? Sanguiniker, Melancholiker, Choleriker und Phlegmatiker. Ne?
Mhm.
Und ich sehe mich selber als sanguinisch und melancholisch gleichzeitig. Also eine Kombination. Niemand ist ja rein nur eines der vier. Phlegmatisch bin ich nicht und cholerisch bin ich auch nicht. Also ich bin wirklich eine Kombination von diesen beiden Sachen. Und ich sehe diese Melancholie auch als etwas extrem Kreatives.
Mhm.
Und auch als etwas sehr Schönes, auch wenn es manchmal traurig ist. Mhm. Also ich glaube an eine gewisse Kraft der Trauer auch. Ich besetze Trauer auch nicht unbedingt als negativ.
Es ist gerade ganz eine ganz andere Blickrichtung, die du da gehst und eröffnest. Ja. Sehr geil.
Mhm. Also es ist dadurch, dass ich eben in meinem Leben mit schon recht enge Berührungen mit dem Tod hatte, ist es, schätze ich das Trauern und ist es auch extrem wichtig, also ich empfinde es als extrem wichtig zu trauern und sich dem wirklich hinzugeben, weil das psychisch, glaube ich, gesund ist.
Mhm. Ist Weinen schön für dich?
Es gibt beim Weinen verschiedene Arten von Weinen. Sehr viele verschiedene Arten. Es gibt ein krampfhaftes Weinen, es gibt ein getriggertes Weinen, also etwas, was wiederkommt und was aber nicht wahnsinnig sinnvoll ist.
Mhm.
Ja. Es gibt ein losgelöstes Weinen, das wirklich etwas verarbeitet. Das finde ich zum Beispiel wunderschön. Es gibt ein gerührtes Weinen.
Das ist natürlich auch urschön.
Was auch urschön ist.
Mhm.
Ja. Es gibt ein böses Weinen, das ist dann vielleicht sogar auch sinnvoller als dieses repetitive, getriggerte Weinen. Ne?
Mhm.
Also dieses Traum, wenn man irgendwelche, ich sag jetzt Triggers, Traumata wieder immer wieder erlebt und so. Also Weinen, ja, das, wie gesagt, das gibt es unterschiedliche Arten.
Lässt du's zu? Lässt du es gerne zu auch?
Mein Kopf sagt ja. Ich lasse das gerne zu und ich weiß aber, dass ich manchmal ein bisschen brauche, um, ja, wie gesagt, es gibt eine gewisse Echtheit, eine Tiefheit beim Weinen, da komme ich nicht immer hin.
Mhm.
Also da muss ich schon emotional echt loslassen, beziehungsweise wir haben ja alle unsere
Schutzmauern,
die ja auch sinnvoll sind.
Mhm.
aber wenn man wirklich etwas lösen will, muss man diese Schutzmauern fallen lassen und das ist nicht immer so leicht.
Hast du für dich schon ein bisschen einen Trick herausgefunden, wie du Schutzmauern lösen kannst, ohne es jetzt zu persönlich an einem konkreten Beispiel, sondern grundsätzlich vielleicht auf einer Metaebene, wie du es schaffst?
Also grundsätzlich ist es so, dass wir Menschen ja, oder ich, aber ich sage jetzt mal, wir Menschen ja alle Gefühle haben und wir können diese Gefühle beschreiben. Nur ob man in der Kindheit gelernt hat, Gefühle zu beschreiben, also Gefühle in Worte zu fassen oder nicht, das ist ein extrem heikler Punkt, beziehungsweise das ist extrem ausschlaggebend, meiner Meinung nach. Ich habe das nicht gelernt. Dabei habe ich aber sehr starke Gefühle. Das bedeutet, ich bin jetzt dabei zu lernen, zu beschreiben oder überhaupt einmal drauf zu kommen, was ich überhaupt fühle, weil ich das sehr, sehr lange in meinem Leben wurde ich nicht gefragt, wie es mir geht. Und auch nicht, ja. Und wenn es wirklich ehrlich und echt ist, dann komme ich zu einem gewissen Punkt, wo sich das gut anfühlt, diese Gefühle eben. Und wo ich auch Mauern fallen lassen kann. Und ich spüre es eh, wenn es sich richtig anfühlt. Und richtig meine ich nicht mit gut und positiv, sondern wenn etwas stimmt. Na, stimmig. Ich habe jetzt ich habe das Glück, eine ganz tolle Frau zu haben, die mit mir, also wir reden viel und wir können auf diese Echtheit und auf diese stimmigen Punkte können wir in Gesprächen kommen wir dorthin. Manchmal dauert es ein bisschen länger, aber das sind Situationen, wo es stimmig sein kann mit ihr und tatsächlich auch in einer guten Therapie kann das auch sehr stimmig sein und da lerne ich sehr viel.
Manchmal habe ich das Gefühl, ich möchte gewisse Dinge erzwingen oder eben auch eine Entwicklung meinerseits erzwingen oder dass sich eben gewisse Dinge lösen und ich merke aber, erzwingen kann man sowas nicht. Da kommt Zeit, ja, ich arbeite eh an mir und dann irgendwann, wie du sagst, ist es stimmig, irgendwann ist der richtige Punkt, wo sich gewisse Dinge lösen. Aber die kann ich nicht herbeiziehen. Also nicht.
Ja, das Problem ist, dass man das nicht mit dem Kopf herbeiziehen kann.
Genau.
Ja, da gibt es halt einfach.
Genau.
Da gibt es halt einfach verschiedene Ebenen und man muss irgendwie bereit sein, aber man muss es halt auch tun.
Und zulassen.
Und zulassen und das zuzulassen, da ist man auch nicht immer bereit. Also das ist auch eine gewisse Entwicklungsphase, aber was wir schon in der Hand haben, auch wenn wir das im Kopf wollen, ist uns damit beschäftigen.
Bringt sehr auf den Punkt. Du sagst auch, dass die Arbeit an einem Album wie so ein Pilgerweg war oder ist, den man aber alleine geht. Man trifft viele Leute, denen man aber irgendwie nur begegnet und begegnet vor allem sich selbst. Auch das fand ich sehr schön. Und welche Überraschung hast du über dich selbst vielleicht auch auf dem Weg erfahren? Welche positive Überraschung? Hast du etwas über dich erfahren auf dieser Reise, wovon du positiv überrascht warst?
Was ich grundsätzlich erfahren habe, ist, dass ich mich sehr lang gesträubt habe, dieses Soloalbum zu machen. Also gesträubt in dem Sinn, dass ich das Vertrauen nicht hatte, es zu tun. Mich haben ehrlich gesagt schon vor 15 Jahren Tontechner gefragt, mach ein Soloalbum, wie hilft da? Und ich hab mir einfach gedacht, es gibt so viele gute Musikerinnen, also was soll ich da noch beitragen? Ne? Und das war halt ein langer Prozess und das, wie ich damit angefangen habe, war dieser Prozess auch noch nicht vorbei. Und der ist jetzt auch noch nicht vorbei. Aber ich habe es einfach getan, trotzdem. Und habe, glaube ich, schöne Sachen in die Welt gebracht dadurch. Und weil ich das alles alleine gemacht habe, habe ich auch sehr viel gelernt, über was man da überhaupt alles tun muss. Und dass ich das dann auch alles alleine umsetzen musste, habe ich auch viel gelernt. Und ich weiß aber auch, dass ich das dann halt einfach wirklich fertig bringe und bis zum Schluss mache und dann weitermache. Und jetzt auch Lust habe auf ein weiteres Soloalbum und das auch umsetzen werde und das auch schaffen werde. Ja. Und was ich auch gelernt habe, ist, dass man nicht perfekt sein muss, um etwas auf die Welt zu bringen, sondern halt einfach auch so denken kann, das ist jetzt das, das ist der Stand meiner persönlichen Entwicklung und ich bin eher Mensch, also es können andere Leute tatsächlich wahnsinnig viel, viel besser als ich, aber das ist mir halt jetzt wurscht. Mhm. Und dass das auch okay ist, habe ich gelernt.
Mhm. Finde ich sehr schön. Hat es auch auf einer anderen, weil du sagst, okay, du hast jetzt auch dein zweites Album, traust du dir jetzt auch deshalb zu? Das heißt, du hast dir einmal bewiesen, du hast ja auch sofort auch eine Amadeus Award Nominierung dafür bekommen für dein erstes Album, also auch sehr plakativ, sehr erfolgreich. Und jetzt traust du das zweite Album zu. Gibt es was auf einer anderen Ebene oder in einem anderen Bereich, wo du jetzt auch sagst, siehst, das habe ich auch geschafft und habe es die ganze Zeit irgendwie nicht, mir nicht zugetraut. Und also das gehe ich jetzt auch an.
Puh, ja. Also ich möchte mehr komponieren, auch für andere Leute. Mhm. Und ich glaube, das traue ich mir immer mehr zu. Also für mich selber kann ich ja auch dann immer alles ändern. Ne? Das ist sehr flexibel, das ist sehr schön. Aber wenn ich für andere Leute komponiere, muss ich das wirklich hinschreiben und dann muss das wirklich bicken.
Mhm.
Und das traue ich mir immer mehr zu. Und das ist auch sehr schön.
Mhm. Auch auf der positiven Seite bei dir ist, ich habe recherchiert, dass du gerne im eiskalten Wasser badest und dass dir das gut tut. Warum und was tut dir daran gut?
Also ich glaube, das ist was rein Physikalisches.
Mhm.
Wenn wir uns ins kalte Wasser hauen, und ich rede jetzt nicht für lang, es kann auch kalt duschen sein, Sekunden, Minuten oder da passiert etwas mit gewissen Botenstoffen in unserem Körper.
Mhm.
Und ich weiß nicht mehr ganz genau, was da passiert, aber es ist auf jeden Fall immunstärkend und lebenserhellend, also für die Psyche. Und wie ich das erfahre, ist so, es ist immer schwierig, ins kalte Wasser zu gehen. Jedes Mal wieder im Winter, lustigerweise auch im Sommer, wenn es jetzt gerade nicht so warm ist und das Wasser 15 Grad hat. Aber es ist immer super nachher. Und ich bleibe ja da auch nicht wahnsinnig lang drin.
Mhm.
Also wenn ich im Winter reingehe und das Wasser hat, ich habe keinen Thermometer, ich sage jetzt eine Zahl. Ja, es friert eine obere Schicht zu, aber drunter hat es ja dann immer noch 7 Grad oder so. Aber 7 Grad ist sehr kalt.
Ja.
Da bleibe ich ja nicht viel länger als eine Minute drin. Und ich schwimme auch nicht, weil ich kann nicht unterm Eis durchschwimmen, sondern ich stelle mich rein und versuche ruhig zu atmen und dann gehe ich wieder raus. Aber es ist immer ganz super nachher. Und man ist immer so, wow, das habe ich jetzt geschafft und toll. Und es tut was mit dem Körper, was Positives.
Gelingt das ruhig atmen in dem Moment oder ist das auch Übungssache mit der Zeit gelingt?
Also wenn ich reingehe, dann ist es schon so, dass ich, wenn es wirklich kalt ist, so...
Ja.
Das zu Beginn mache und dann muss ich mich konzentrieren und dann atme ich ruhig.
Mhm. Fantastisch. Hast du da in dem Moment irgendwelche Gedanken?
Ja, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Nein, für Gedanken bleibt da nicht wirklich Zeit.
Mhm.
Also das ist auch eine gewisse Art von Meditation, glaube ich, weil da... Also ich weiß nicht, ob Meditation per Definition ist, dass man keine Zeit hat für Gedanken. Ich glaube eher nicht. Aber bei diesen extremen physischen Reizen ist das kurzzeitig nicht möglich zu denken.
Bist du gut im Meditieren? Kannst du so richtig abschalten und mal an nichts denken, aber eben ganz bewusst und gewollt an nichts denken?
Das ist nicht meine Stärke.
Mhm.
Und ich möchte zwar meditieren, aber das fällt mir schon sehr schwer. Ich glaube, dass ich mittlerweile in meinem Leben langsam dazu bereit bin, das wirklich zu versuchen und zu tun. Aber meist sind meine Meditationsmomente eben da, wenn ich da zum Beispiel ins Wasser, im kalten Wasser bin oder auf Bergtouren im Sommer, im Winter. Oder... Und das ist auch ein sehr besonderer Moment auf der Bühne. Wenn ich wirklich im Spiel drinnen bin, dann bin ich wirklich im Hier und Jetzt. Natürlich kann ich auch auf der Bühne vor Publikum abgelenkt werden und an irgendwelche Sachen denken wie Leistung und solche Sachen. Aber wenn ich es schaffe, das komplett auszublenden und dass es nur um die Musik geht und nur um die Musik, die ich jetzt mache, ganz abgesehen davon, wie es wem gefällt, ja, dann ist das auch eine gewisse Art von Meditation. Mhm. Aber halt eine aktive Art. Also dieses wirklich Sitzen und Meditieren, da bin ich noch kein Hero.
Mhm. Muss ja auch, finde ich, gar nicht sein. Es ist vielleicht für viele, da tappe ich mich auch dabei, dass ich es gerne möchte, bin aber auch mittlerweile an dem Punkt, dass ich es gar nicht brauche, sondern weil es ist für mich einfach vielleicht nichts. Und es gelingt mir, genauso wie du es jetzt sagst, in anderen Momenten, wenn ich auf der Bühne bin, wenn ich Sport mache oder so, in anderen Momenten, wo dieses Hier und Jetzt einfach sehr gut gelingt.
Allerdings, ich glaube, dass es mir schon gut tun würde.
Aha, okay. Mhm. Also dann ist es wert, es auch weiter zu üben.
Ja.
Wechseln wir an der Stelle jetzt die Seite und sprechen auch ein bisschen über die Dinge, die manchmal vielleicht im Leben nicht so gut tun oder aber trotzdem wichtig sind und zum Leben auch dazugehören, wie du auch gleich am Anfang gesagt hast. Und in der Anmoderation habe ich es erwähnt oder hinterfragt, ob dir halt auch manchmal der Bogen überspannt ist und die Seite reißt, Geduldsfaden reißt oder so. Gibt es diese Momente?
Zeit, die Seite zu wechseln.
Ja, natürlich.
Mhm. Wann?
Wenn ich als Musikerin inhaltlich respektiert werde, ist das immer super, auch wenn auch mal die Gage ein bisschen schlechter ist. Aber wenn ich nicht respektiert werde oder wenn nicht das gesehen wird inhaltlich, was ich mache, das finde ich sehr nervig. Also das mag ich gar nicht. Das passiert mir jetzt nicht oft, weil ich das auch ablehne. Also solche Konzerte oder beim Konzert wird man ja meistens recht gut gesehen. Aber also wenn Leute reden während meinem Konzert, weil das halt da die Atmosphäre ist, das mache ich aber auch mittlerweile einfach nicht mehr. Also das halte ich gar nicht aus. Das will ich nicht, das tue ich nicht.
Mhm.
Ja, da muss die ganze Aufmerksamkeit einfach da sein. Was manchmal schwierig ist doch, dass wenn ich so gerne viel tue, dann gibt es immer wieder Phasen, wo trotzdem ein bisschen weniger ist, weil die Termine halt so und so liegen. Und dann gibt es Phasen, wo sehr viel ist. Und manchmal ist das zu viel. Und dann ist es nicht lustig, wenn man einfach wirklich nicht mehr gut schläft, weil einfach die Zeit im Hotel auf 3, 4, 5 Stunden begrenzt ist, weil am nächsten Tag es schon wieder weitergeht. Wenn das sich über Wochen hinzieht, das ist dann einfach wahnsinnig anstrengend. Ich habe auch eine Familie zu Hause und Kinder zu Hause und wenn ich dann nach Hause komme, kann ich mich dann nämlich nicht gleich wieder ausruhen, weil ich da halt auch gefragt bin. Das ist manchmal schwierig. Was ich auch schwierig finde, überhaupt generell, ist, dass die Musik und unsere Beschäftigung als Musikerinnen mit ihr sehr oft nicht so honoriert wird wie in anderen Berufen, also geldmäßig. Also ich bin zum Glück nicht jemand, die im Orchester spielt für 70 Euro, aber es gibt sehr viele sehr gute Musiker, die das machen, die das machen müssen und wo dann der Chef sich eine Villa kauft, ja. Und die werden beinhart ausgenützt. Das ist für mich ein untragbarer Zustand und sehr, sehr unmenschlich. Also, dass diese Leute, die sich dann da die Vorstände sind und so viel Geld einheimsen, also, dass die sich nicht umdrehen in der Nacht vor lauter Scham und schlechtem Gefühl, das prangere ich echt an. Wir alle Musikerinnen investieren wahnsinnig viel. Und meiner Meinung nach sollte es da eine Lobby, so wie ich gerade gehört habe, in L.A. gibt es da eine Lobby unter einer gewissen Gage, spielt man nicht. Und wenn man die anbietet als Veranstalter, dann gilt man als unseriös, zu wenig Gage anbieten. Ne? Also dieses Mindset, das ist in Österreich gar nicht vorhanden. Das ist ja, wenn du für wenig spürst, das ist deine eigene Schuld, ne? Und wenn du nicht spürst, stehen da hinten noch 5 andere, die dafür das schon spielen würden. Diese Mentalität finde ich echt schlimm. Und ich glaube auch, dass ich manchmal mehr verlangen sollte oder könnte. Wobei ich jetzt mittlerweile auch schon recht zufrieden bin. Mhm. Es ist nur so, wenn ich das vergleiche mit irgendwelchen Bauleuten, Immobilien oder Jus, also was die verlangen, das ist ja unglaublich. Und die haben viel weniger lang studiert als ich und viel weniger in der frühen Kindheit investiert, mhm, und vielleicht jetzt viel investiert, aber das mache ich ja auch die ganze Zeit. Mhm. Und mit mir ganz, ganz viele Musiker. Also diesen Zustand, das finde ich, dass die Musik generell als Hobby abgetan wird und es taugt da eh, oder, dass du spielst, dann kannst du dafür so und so viel spielen. Mhm. Das finde ich sehr schlimm und das macht mir manchmal auch zu schaffen. Und deswegen bin ich für eine Honorartransparenz. Ich diskutiere oder rede mit Kollegen auch oft über Honorare. Wer verdient wo was, in welchem Theater, in welcher Musikschule, wie sind da die Bedingungen und so, dass man da auch einen Überblick haben, was da läuft. Ne?
Um das transparenter zu machen, um vielleicht auch gemeinsam dann dagegen vorzugehen. Gemeinsam,
richtig,
ist man letztendlich stärker, dann wenn die Gage, diese niedrige Gage niemand annimmt oder immer, ja, weniger, dann wird ein gewisser Druck halt dann auch ausgeübt. Ja. Ja. Wenn wir nochmal auf das Persönliche von dir auch zurückkommen, wie du gesagt hast, was dich stresst auch, wie brichst du dann aus in dem Moment, wenn du merkst, es wird gerade alles zu viel und du hast keine Zeit für deine Familie, obwohl du das einfach möchtest und dort ja auch grundsätzlich Kraft tankst, aber in dem Moment nicht kannst. Wie gehst du damit um?
Also ich fürchte, dass meine Familie schon der Ort ist, die das dann auch abkriegen.
Mhm.
Mit grantig sein oder schneller emotioniert.
Mhm.
Wie gehe ich damit um? Schlafen. Einfach versuchen zu schlafen. Das hilft.
Mhm. Kannst du dann schlafen?
Nein, ich kann mich schon ausruhen. Ja. Also ich kann nicht immer schlafen.
Mhm.
Ich kann dann nicht immer schlafen.
Mhm.
Aber nach einer gewissen Zeit dann schon.
Mhm.
Und lesen.
Mhm.
Und Sport machen.
Äußert sich es auch manchmal durch körperliche Symptome, die dann auftauchen, wenn eine gewisse Grenze überschritten ist?
Ja.
Wie?
Ja. Also, dass ich, ohne dass ich wirklich weiß, wieso traurig bin, das ist ein ganz klares Symptom.
Mhm.
Und dass ich mich nicht wohlfühle.
Mhm. Ja. Du hast zuerst jetzt auch gerade erwähnt, vergleichen in einem anderen Kontext ein bisschen, aber wie sieht es denn aus auch innerhalb der Branche? Du spielst auch als Musikerin in unterschiedlichen Ensembles. Gibt es da eine gewisse Eifersucht manchmal? Wie ist so der Konkurrenzkampf? Gibt es den auch innerhalb der Branche?
Den gibt es ganz, ganz sicher.
Mhm.
Ich spiele nur mit Leuten zusammen, denen es auch um den Inhalt geht und wo kein Konkurrenzdenken da ist, weil das nicht wichtig ist, wenn es um den Inhalt geht.
Mhm.
Da gibt es Bewunderung, wenn dann.
Mhm.
Und wie gesagt, mit Leuten, die so auf Konkurrenz denken, mit denen spiele ich nicht zusammen. Mhm. Das mag ich gar nicht.
Mhm. Ich habe gelesen, ich hoffe, ich habe es richtig interpretiert, wenn ich korrigiere mich, dass du sagst, im Orchester muss man perfekt sein und Orchester ist ein hartes Pflaster. Warum ist das Orchester ein hartes Pflaster?
Also, um in ein Orchester zu kommen, und dafür habe ich höchsten Respekt, muss man wirklich eine gewisse Perfektion in einer Leichtigkeit abliefern können.
Mhm.
Und das können Leute, wunderlicherweise können das eh recht viele Leute. Ich bin da kein, also ich glaube nicht, dass ich dafür geschaffen bin. Also ich spüre im Orchester immer wieder einen gewissen Druck, überhaupt keinen Fehler machen zu dürfen. Und wenn ich einen mache, dann bin ich schon, oh je, oh Gott. Ne? Und dann fängt's an. Ne?
Mhm.
Und ich sage auch immer zu meinen Schülerinnen und ich versuche es auch zu mir selber zu sagen, diese Fehler, das ist nicht das Wichtige, dass man sie nicht macht, sondern es geht immer um den Ausdruck, um den Groove, um die Kommunikation, um die Energie, die wir da gemeinsam schaffen. Und ob da jetzt einmal ein Ton zu früh, zu spät oder was auch immer kommt, das ist natürlich nicht ideal, aber darum geht's nicht. Und doch merke ich, dass da wer auf meiner Schulter sitzt, der dann ganz böse ist, ja. Und ich versuche das ist ein totaler Prozess, den nicht zu hören.
Hm.
Da bin ich nicht, ja. Ich habe total viel Respekt vor Leuten, die im Orchester arbeiten und spielen, weil auf jeden Fall bei den Celli ist es so, das ist eine Gruppe, die muss als Gruppe toll klingen und man hört nie jemanden Einzelnen raus, außer bei den Soli. Mhm. Das bedeutet, das ist ein homogenes Gefüge, was zusammenstrahlt und man muss sowohl perfekt sein als auch unscheinbar.
Mhm.
Und das ist etwas, das ich gerne können würde. Ich gebe es zu.
Mhm.
Aber ich glaube so, das, ja.
Mhm. Und wenn du in dich reinhörst, bist du das? Also du würdest das gerne können, aber manchmal hat man halt, oder ich zumindest, Dinge, die ich gern können würde. Aber wenn ich wirklich in mich reinhöre, denke ich immer, jo, würdest gern, aber bist halt nicht. Kannst du
genau.
Dann ab...
Genau, bin ich halt nicht. Also dieses Einfügen, das macht mir oft Freude. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich schon gerne genannt werde.
Mhm.
Also ganz ohne mich jetzt in den Vordergrund drängen zu wollen. Ich möchte genannt werden, ich möchte sichtbar sein.
Mhm.
Ich möchte etwas sagen dürfen.
Mhm.
Und ich bin nicht perfekt. Ja, das ist vielleicht keine gute Voraussetzung fürs Orchester, aber so ist es.
Mhm. Zwei Dinge möchte ich gerne nachhaken. Du hast zu Beginn der quasi zweiten und anderen Seite, hast du gesagt, dass du das nicht magst, wenn Leute, während du auf der Bühne stehst, Leute miteinander reden, auch wenn das Setting das so hergibt, weil das jetzt nicht ein reines Konzert ist, sondern halt irgendeine Veranstaltung, wo du vielleicht zur Untermalung oder so bist. Warum tut dir das weh oder warum ärgert dich das?
Gute Frage.
Ja.
Also wie gesagt, ich mache das mittlerweile einfach gar nicht mehr. Das heißt, ich war schon länger nicht mehr in der Situation.
Mhm.
Aber letztens habe ich einmal gespielt, da habe ich eine Vernissage eröffnet und alle haben wirklich gut zugehört. Und nachher war ich bei einer Band, die absolut fantastisch ist. Und die dort gespielt hat, aber das Setting war eben so, dass Leute was bei der Bar getrunken haben und die Leute waren so laut.
Mhm.
Ich habe mir echt gedacht, das gibt's nicht. Die sind so toll da auf der Bühne, Herz zu. Ja? Genau, also ich bin schon lange nicht mehr in dieser Situation gewesen, ganz bewusst. Wieso nicht? Ohne jetzt wahnsinnig egoistisch klingen zu wollen, ich will, dass mir Leute zuhören, wenn ich was tue.
Mhm. Ist es respektlos, wenn du, wenn es nicht,
Ja.
Mhm.
Wenn wer Live-Musik macht, soll man zuhören, ohne Ausnahme. Mhm. Wenn nicht zugehört wird, dann können wir auch Musik einspielen. Mhm. Ich rede ja auch oft, während Musik läuft, aber nicht während wer live spielt.
Mhm.
Das ist, da setzt sich wer auf die Bühne, es setzt sich wer Sachen aus. Ja? Das ist auch eine vulnerable Situation. Da wird Emotion, Herzblut, alles wird dort geliefert. Und wenn man da einfach nicht zuhört, das finde ich so respektlos, ich mag das nicht.
Wenn du alleine auf der Bühne stehst, wann fühlst du dich da heute noch unsicher? Wir haben gehört, du hast sehr viel dazugelernt und bist mittlerweile schon, kannst diese Stimmen leiser stellen auch und so, die Zweifel. Aber wo bist du heute noch unsicher?
Wenn was von mir verlangt wird, was nicht meine Stärken sind.
Was zum Beispiel?
Also eben ein gewisses automatische Perfektsein, also diese Automatismen, da bin ich nicht sehr gut. Was ich sehr gerne besser machen möchte, ist wirklich mit Hintergrundwissen improvisieren. Ich mache das jetzt, ich improvisiere und ich mache das sehr gerne und ich glaube, dass jedes Mal, wenn ich das mache, ich auch dazu lerne.
Mhm.
Aber dieses ganze Hintergrundwissen ist ein komplettes Studium, ne? Dieses harmonische Wissen. Und da möchte ich mich noch mehr vertiefen. Und wenn ich mal ein Solo über etwas schwierigere Changes oder spielen soll, dann da bin ich dann schon nervös.
Mhm. Aber wer gibt das vor? Gibt das Soloprogramm, machst doch du selbst auch und entscheidest? Oder wer gibt das vor?
Ja, da fordere ich mich auch selber immer wieder heraus.
Okay. Mhm.
Und schmeiß mich selber da auch manchmal ins kalte Wasser.
Im wahrsten Sinne des Wortes in deinem Leben, ja. Mhm. Und das heißt, die Komfortzone verlässt du schon ganz bewusst auch sehr gerne.
Ja, aber nicht, dass es, also ohne Überforderung.
Die Fehler, auch das hast du sagst so viele spannende Dinge, da möchte ich dann immer wieder mal noch drauf zurückkommen. Die Fehler, wenn du deinen Schülerinnen und Schülern sagst, es ist wurscht, wenn das mal ein bisschen schief ist oder so, und vom Kopf her wissen wir diese Dinge ja, aber bei uns selbst sind wir dann sehr viel strenger. Wie gehst du denn mit den eigenen Fehlern dann um, wenn du das gerade nicht schaffst? Kennst du ein Selbstgeißeln? Kennst du ein dich selbst kleiner machen, als du bist?
Natürlich. Also das passiert ganz automatisch.
Mhm.
Dass dieses kleiner machen, da muss ich auch sagen, dass in unserer Gesellschaft, obwohl ja viele Bemühungen zur Gleichberechtigung sind, die Frauen sind einfach, neigen viel mehr zu sich selber kleiner zu machen, weil die ganze Gesellschaft das noch immer tut. Mhm. Ja, mit wenigen Ausnahmen. Mhm. Und ich bin auch so aufgewachsen mit also wir waren zu sechst. Und ich habe ganz klar das Gefühl, dass als meine zwei Brüder gestorben sind, dass mein Vater echt gedacht hat, oh Gott, und jetzt sind die vier Mädels übrig, ja. Und wir haben das alle vier. Und das ist nicht lustig. Also diese Wertigkeit Mann, Frau, also ich habe dieses Kleinermachen richtig drin. Mhm. Da muss ich sehr aufpassen. Mhm. Da müssen wir alle, die das erlebt haben, bewusst oder unbewusst, sehr aufpassen, dass wir das auch nicht zulassen und uns dagegen wehren. Genauso wie, ich sage jetzt einmal, viele Männer das nicht bei ihren Kindern, nicht bei ihren Frauen und nicht bei ihren Freunden machen sollten, weil das hinterlässt so tiefe Spuren. Mhm. Also das prangere ich wirklich an. Das ist richtig mies. Mhm. Das beginnt ja von Care-Arbeit. Mhm. Die wird sowas von nicht geschätzt in unserer Gesellschaft. Ich war, muss ich leider sagen, gestern in unserem Kindergarten. Also da war Elternpicknick und waren so verschiedene Stationen und es war wirklich lustig. Es war so cool, mit unseren Kleinen da durchzugehen und Sachen zu basteln und es gab Sackhüpfen und es gab mit so einem Fahrzeug fahren und mit einem Löffel irgendwas rein und es gab Basteln. Also wirklich super schöne Zeit mit den Kindern und man lernt die anderen Eltern auch kennen. Aber ich habe beim Basteln und beim irgendwelchen Sachen mit irgendwelchen Fetzen irgendwo reintun, haben immer die Mütter gemacht, die Väter oder ich habe wirklich einen Kommentar, na, das interessiert mich nicht, das Basteln, das machst du, gell? Und dann beim Auto, na, da fahr ich. Ich habe mir echt gedacht, das gibt's ja nicht. Mhm. Also es ist sehr stark und es ist nicht vorgestern passiert. Es ist nicht 10 Jahre her oder 50 oder 100 Jahre her. Mhm. Es ist jetzt zwischen den Ohren von den Österreicherinnen und den Österreichern eine sowas von starke Ungleichberechtigung, dass dagegen möchte ich echt ankämpfen. Also bei uns zu Hause passiert das nicht. Und wir sind aber beide trotzdem aufgewachsen mit Vätern, die arbeiten und Müttern, die zu Hause sind. Und das sitzt tiefer, als uns lieb ist. Mhm.
Ich fühle dir das gerade sehr nach. Ich habe ähnliche Erfahrungen regelmäßig auch in meinem Umfeld. Und was mir geholfen hat, war ein Sage von einem Freund. Also ich selbst habe keine Kinder, eine Nichte und einen Neffen. Und da passiert in unserem erweiterten Umfeld auch diese klischeehaften Sager immer wieder. Und ich fahre einfach aus der Haut regelmäßig, wenn diese Sager kommen. Genauso mit dem Auto und dem Basteln und diese klischeehaften Puppe-Auto-Geschichten und so. Und ein Freund hat aber zu mir gesagt, du kannst dich schon aber auch ein bisschen entspannen, weil für die Kinder sind das wahrscheinlich oder hoffentlich leere Worthülsen, weil zu Hause erleben sie es ganz anders. Da erleben sie, wie die Mama und der Papa beide die gleichen Aufgaben erfüllen, auf Augenhöhe miteinander reden, es eben diese Klischees, so wie du es jetzt sagst, auch in eurer Familie, in eurer Beziehung, passieren diese Klischees eben nie oder werden die nicht bedient. Ja? Und insofern ist das von außen vielleicht wirklich, sind Worthülsen mittlerweile viel mehr, als es noch zu unserer Zeit war. Und als wir uns halt dann dadurch sicher auch klein machen teilweise. Bin ich voll bei dir.
Ja, es gibt sicher viele Familien, die auf Gleichberechtigung stehen und vor allem viele junge Familien.
Genau, also, das ist meine Hoffnung.
Aber wie viele Familien dieses Rollenbild leben, bei denen die Kinder genauso alt sind wie meine Kinder, ist erschreckend hoch. Mhm. Also dem darf ich oder kann ich leider nicht beipflichten, dass das daheim bei der Mehrheit anders läuft.
Mhm. Okay, ja, es ist meine Hoffnung, dass es schon so wäre, aber vielleicht, wenn deine Erfahrung das nicht zeigt, kommen wir nochmal zurück auf das eben das Kleinmachen. Das finde ich sehr spannend, auch wenn es sich wirklich leider beschissen anfühlt. Wenn es dir auffällt, wie brichst du da aus dann?
Ja, also die Tatsache, wenn es mir auffällt, ist ja schon sehr reich. Wenn es mir auffällt, dann bin ich schon sehr weit und dann ist tief durchatmen gut. Kurz was anderes tun, also was einen körperlich ablenkt, gut. Und überhaupt dieses Bewusstsein kann man dann auch bewusst irgendwie so wegschicken. Diese Stimme, selber Affirmationen. Mhm. Das, ja.
Mhm. Vom Kopf her aber ist es ja dann mir schon noch manchmal bewusst, aber es fühlt sich ja trotzdem, ich fühle mich trotzdem klein. Weißt du,
ja,
was ich meine?
Ja, ja, und das geht auch nicht gleich weg.
Ja.
Also das ist ein ziemlich langer Prozess, glaube ich, der in kleinen Schritten.
Mhm. Sind es auch andere, die dich immer wieder darauf aufmerksam machen?
Dass ich mich klein mache?
Ja, genau,
oder,
dass du dich klein machst, ja.
Leute, die mich wirklich gut kennen,
ja, ja,
können das. Sonst können das keine Leute, weil mein Äußeres auch, mein äußeres Erscheinen ist ganz anders. Also ganz viele Leute können sich gar nicht vorstellen, dass ich mich manchmal klein fühle.
Wie schätzt du es ein, dass dich die Leute wahrnehmen und wie fühlst du dich oder wie bist du wirklich, wenn du das jetzt so sagst?
Ja, ich sehe mich ja nicht von außen, das heißt, ich weiß es nicht genau. Aber ich glaube, dass ich recht selbstsicher überkomme und zack, zack und das machen wir und so, ne? Aber das ist halt sehr oft nicht so.
Das ist ein Überspielen.
Ich glaube, das ist, also jeder trägt ja seinen Rucksack von zu Hause mit, wie wir aufgewachsen sind. Und ich habe leider das Pech eben, dass zwei Brüder gestorben sind und das einen ziemlichen Rattenschwanz hinter sich hergezogen hat, wie ich dann zu Hause dann weiter meine Kindheit erlebt habe.
Mhm.
Und diese, wie man dann wirklich damit umgeht, sind ja lauter Schutzmechanismen, damit man überhaupt irgendwie überlebt, emotional. Und diese Schutzmechanismen, wie wir ja oft von anderen Leuten kennen, ist Arroganz nichts anderes als Unsicherheit oft, aber es nervt halt, ne? Also ich glaube, ich bin nicht arrogant, zum Glück. Also das ist kein Schutzmechanismus von mir, aber ein gewisses Tun und im Tun sein und deswegen nicht stillstehen und fühlen, ist sicher ein Schutzmechanismus von mir, ja.
Um nicht fühlen zu müssen, wie es dir gerade wirklich geht.
Ja.
Ja. Ich könnte noch gefühlt wirklich Stunden weiter mit dir reden. Es war unheimlich bereichernd und so tiefgründig, urschön. Also ich weiß, dass ich darüber noch sehr viel nachdenken werde. Ich danke dir dafür.
Gerne.
Neben uns steht jetzt noch ein Kaugummiautomat und der kommt jetzt am Schluss, die letzten paar Minuten, auch nochmal ins Spiel. Und ich bitte dich, an beiden Seiten zu drehen. Du entscheidest nur, an welcher Seite du zuerst drehst. An der Seite mit den bunten Kaugummikugeln oder an der Seite mit den Zetteln.
Ja, dann drehe ich jetzt einmal. Dann muss ich meine 50 Cent einwerfen,
genau,
oder?
Genau.
Ich drehe mal bei den Kaugummis.
Okay.
Auch Kaugummiautomaten können zwei Seiten haben.
Ein orangener Kaugummi, für mich als Holländerin passend. Mhm. Ja, orange. Und ich muss jetzt Kaugummi kauend dann diesen anderen Zettel.
Genau.
Okay.
Kaugummi ist außen hart, aber innen weich, oder?
Mhm.
Da ist auch vielleicht ein bisschen was Warmes dran. Zu uns, im Bezug zu uns Menschen.
Mhm. Wie viel Erfolg brauchst du persönlich? Also ich brauche jedenfalls Erfolg, damit ich mich auch traue, dann wieder weiterzumachen.
Mhm.
Und Erfolg ist sehr angenehm.
Mhm. Lernen tut man aber eher durch die Niederlagen, ne?
Na, würde ich gar nicht sagen.
Wirklich?
Na.
Warum?
Na, das Fallen und Aufstehen ist ganz, ganz super. Aber Erfolg gibt ein gewisses Vertrauen. Und wenn man wirklich kreativ sein möchte, braucht man dieses Vertrauen.
Ja, das aus war es dann, definitiv.
Mhm. Wäre es dir lieber, wenn der Erfolg durch den Input, in Klammer Anstrengung, Arbeit, Schweiß, statt durch den Output Karriere, Reichtum, Ruhm definiert wäre. Also in meinem Fall Karriere, Reichtum, Ruhm, das setze ich selber auch in Klammer. Bei mir ist es sowieso Anstrengung, Arbeit und Schweiß eher. Und ich bin natürlich auf der Bühne, das heißt, das sieht man dann, dass ich mich angestrengt habe und dass ich wirklich gearbeitet habe.
Also es ist schon gut, dass es daher auch kommt und dass es das ist, was es braucht auch.
Also ich möchte das habe ich mir früher schon mal gesagt, da hatte ich hatte sogar Angebote von recht großen Labels, die gesagt haben, ich mache dich super groß und du spielst dann dort und dort und du bist wirklich ganz super. Und ich habe dann einfach das abgelehnt. Ich habe gesagt, ich will einfach arbeiten und dadurch weiterkommen. Also das, ich will da gar nicht, dass mir das zu schnell geht. Vielleicht war das ein Fehler, keine Ahnung, aber ich habe es halt so gemacht. Und dadurch immer meine eigenen Ideen umgesetzt und nicht mich als Puppe von irgendeinem anderen instrumentalisieren lassen, was ich dann das Gefühl hatte, na, was will der dann von mir zurück? Mhm. Ich kein gutes Gefühl gehabt.
Aber da gibt es ja schon die Antwort, dass es die richtige Entscheidung war auch, oder?
Ja. Ja. Ja, also einfach immer, der Inhalt ist das Wichtigste. Mhm. Und wenn dadurch Erfolg entsteht, ist super.
Mhm.
Was stimmt dich nachdenklicher, der unerwartete Erfolg oder der unerwartete Misserfolg? Wahrscheinlich arbeite ich schon, um irgendwo einen Erfolg zu haben. Und wenn dann das, wo ich ganz bewusst daran arbeite und das dann ein Misserfolg ist, das wird mich schon sehr zum Denken anregen. Ja, also Misserfolg.
Mhm.
Wärst du manchmal gern ein schlechter Gewinner oder ein guter Verlierer?
Oder Verliererin, Gewinnerin?
Also ich bewundere immer gute Verlierer. Und ja, gewinnen oder verlieren, das ist auch so, das sind so Worte, ich finde die recht hüllen, weil man weiß nie, was die Person wirklich gewonnen oder verloren hat, ne?
Mhm.
Also wenn man da auf etwas hinarbeitet und dann einen Geldbetrag gewinnt, das ist natürlich ganz super, aber man gewinnt ja eigentlich viel mehr, wenn man an was gearbeitet hat. Das heißt, und wenn man dann diesen Geldbetrag nicht kriegt, dann hat man ja vielleicht auch viel gewonnen. Und wenn man etwas gewinnt, weil man Ellbogentechnik eingesetzt hat, hat man ja viel mehr verloren als gewonnen. Also, ja.
Wenn du sagst, du bewunderst gute VerliererInnen, bist du eine gute Verliererin?
Ich bin eine ganz schlechte Verliererin. Bei Spielen ist das immer ganz lustig für meine Mitspieler, weil ich immer so schlecht verliere, weil ich immer so ehrgeizig bin. Was mich jetzt mittlerweile auch schon lustig stimmt. Aber ja, mit so Spielen.
Auch mit deinen Kindern? Auch wenn die Kinder dann, die schummeln ja immer wieder, damit sie gewinnen auch. Also so. Gehört dazu.
Die Kinder sind denn am Alter, wo ich sie immer gewinnen lasse.
Mhm.
Ja.
Aber es wird sich schon noch ändern.
Wird sich schon noch ändern, ja.
Steht noch eine Frage am Zettel?
Okay.
Auch die Fragen hast du mit einer Tiefe und also ich bin wirklich hin und weg. Ich danke dir. War ein schönes Gespräch.
Super.
Danke, dass du da warst.
Danke.
Und weil wir gerade so unverblümt ehrlich sind, gestehe ich, dass ich die letzten 10 Jahre meine Social-Media-Kanäle ausschließlich passiv konsumiert habe und gerade erst beginne, Facebook und Instagram so richtig für mich zu entdecken und aktiv zu bespielen. Deshalb freue ich mich sehr, wenn ihr mir auf Facebook oder Instagram folgt oder auf meiner Webseite miriamlabus.at vorbeischaut. Ihr findet dort auch Hintergrundinformationen und Fotos zu meinen Gästen. Hinterlasst mir gern eure Kommentare und Meinung, schreibt mir Fragen, die ich dann in den Kaugummiautomaten einwerfen werde. Und vielleicht beantwortet ja mein nächster Gast eure Fragen. Und um sicher zu gehen, dass ihr ab jetzt keine Folge verpasst, würde ich mich freuen, wenn ihr Ein Gast, zwei Seiten bei Apple Podcast und Spotify abonniert und schreibt mir auch gern eine Bewertung. Ich freue mich auf den Austausch mit euch.